Herzlich willkommen zu einem neuen Klinisch Relevant Interview heute im Bereich Psychiatrie. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team und ich darf heute wieder zusammensitzen mit Heribert Kirchner, den ihr schon kennt aus mittlerweile zwei Podcast-Folgen. Heribert ist Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie natürlich. Und wir sprechen heute über das Thema Suizidalität und das Ganze soll schön knackig und kurz sein. Und deswegen, Heribert, werde ich gar nicht lange fackeln und dich direkt fragen, wie häufig kommen Suizidversuche in Deutschland vor? Wie häufig sind die erfolgreich in Anführungszeichen? Kannst du da kurz was zu sagen?
Gerne. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Das Thema Suizidalität wird für jeden Kollegen im unterschiedlichen Ausmaß relevant sein. In Deutschland sind geschätzt circa jedes Jahr 10.000 Suizidtote zu registrieren, damit man so ein Gefühl mal für das Verhältnis bekommt. Wir haben jährlich circa 3.500 Verkehrstote und circa 1.000 bis 1.200 Drogentote, damit man das mal so in Relation setzt, welche gesundheitspolitische und gesellschaftliche Relevanz der Suizid als solches hat. Und egal in welchem Setting ich als klinisch tätiger Arzt bin, ob ich nun Notarzt bin, im präklinischen Setting oder auch in der Notaufnahme an einem Allgemeinkrankenhaus, das wird mir in der Regel begegnen.
Mhm. Du hast gesagt, dass es im Jahr in Deutschland 10.000 Suizidtote gibt. Wie viele Suizidversuche gibt es in Deutschland?
Also hier gibt es Schätzungen, dass circa die Suizidversuche von der Anzahl her 10- bis 15-fach höher sind oder übersteigen die Anzahl der vollendeten Suizide. Hier muss man natürlich auch realisieren oder in Betracht ziehen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl vielleicht nicht erkannter auch Suizidversuche oder aber auch Todesfälle, hier ist als Beispiel zu nennen, Verkehrstote, die nicht ersichtlich sind, also Verkehrsunfälle. Mhm. Also auch da gehen wir von einer hohen Dunkelziffer aus.
Ja. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich wird jeder klinisch tätige Arzt mit der Frage der Suizidalität in Berührung kommen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dich zu fragen, was ist so dein Workup, wenn man das so sagen möchte? Welche Red Flags gibt es bei der Beurteilung der Suizidalität? Was ist da so deine Erfahrung oder deine Empfehlung, wenn man da vor jemandem steht, der möglicherweise suizidgefährdet ist oder eine suizidale Krise hat?
Wie immer in der Medizin gibt's auch hier, oder habe ich ein mehrstufiges Vorgehen. Grundsätzlich muss man sich immer selber klar sein, in welchem Setting ich den Patienten im Risiko unter Umständen sehe. Es hat vielleicht eine andere Vorgehensweise in einer interdisziplinären Notaufnahme oder im Notarzt-Setting draußen präklinisch im Vergleich zu dem Setting einer Fachklinik, einer psychiatrischen Fachklinik. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Hinsichtlich der Vorgehensweise ist mein Algorithmus, den ich habe, klar nach dem ersten Gespräch und Zugang im Sinne eines Beziehungsaufbaus, wenn das dann möglich ist zum Patienten, dass er noch zugänglich ist, wäre mein nächster Schritt ein stufenweises Vorgehen, dann den psychopathologischen Befund zu erheben. Und da gibt's natürlich Red Flags oder Kernsymptome, die sehr relevant sind in der weiteren Entscheidungsfindung. Wo liegt der Patient in einem minimalen Risiko oder in einem hohen Risiko hinsichtlich einer nachfolgenden suizidalen Handlung? Klassische Symptome wären jetzt natürlich aus dem affektiven Spektrum eine ausgeprägte Niedergestimmtheit mit Hoffnungslosigkeit. Wenn ich den Bereich des psychotischen Erlebens oder aus dem schizophrenen Formkreis nennen will, da wäre zu erwähnen, gerade Sinnestäuschung, akustische Sinnestäuschung, wenn ich Stimmen höre bei dem Patienten, erfragen kann und da natürlich nochmal von großer Relevanz, wenn es imperative Stimmen sind, also die mir was befehlen als Patienten und hieraus unter Umständen Handlungskonsequenzen dann folgen können. Also als nächstes wäre dann der psychopathologische Befund und dann gibt's natürlich im Weiteren die Eckdaten, die der Patient bietet. Also das ist auch ein Erfahrungswert, im Rahmen der epidemiologischen Forschung zu Suizidalität. Es gibt Unterschiede, die sind geschlechtsspezifisch zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es noch Unterschiede hinsichtlich Suizidalität im Rahmen des Alters. Also es gibt die vollendeten Suizide in der Regel im höheren Lebensalter. Also da gibt es einen Altersgipfel. Klassisch mit steigendem Lebensalter zwischen 50 und 70 Jahren und älter. Die Suizidversuche sind in der Regel bei den jüngeren Patienten und vor allem weiblichen Patienten. Und dann gibt es auch nochmal Unterschiede hinsichtlich der Methoden. Männliche Patienten neigen eher zur harten Methode, sprich erhängen, erschießen oder stürzen von hohen Gebäuden oder Brücken, so das, was man kennt. Und Frauen tendieren eher von der Häufigkeit her zu weichen Methoden im Sinne von Intoxikation, häufig auch assoziiert Medikamente mit Alkohol. Nichtsdestotrotz darf man sich nicht täuschen lassen, wenn ich einen jungen Patienten vor mir habe. Die zweithäufigste Todesursache bei jungen Patienten ist Suizid. Das muss man so nochmal als Raster für sich im Hinterkopf haben, wenn ich einen jungen 20-jährigen Patienten vor mir sehe. Dann natürlich die klassischen Eckdaten, wenn jemand männlich ist, höheres Lebensalter, sozial isoliert oder eventuell auch zu gesellschaftlichen Randgruppen gehört. Das sind so meine Red Flags und natürlich der Schweregrad des psychopathologischen Befundes. Das ist so im Rahmen des Vorgehens, der psychopathologische Befund, dass die sozioökonomischen Eckdaten, so will ich das mal nennen, als mögliche Red Flags. Und natürlich auch, wenn ich das erfahren kann oder eine Erfahrung bringen kann, eine psychiatrische Vorerkrankung. Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, haben grundsätzlich je nach Schwere ein erhöhtes Risiko, hier auch im weiteren Verlauf daran zu versterben. Also sprich, die Depression ist vergesellschaftet mit einer erhöhten Mortalität gegenüber der Normalbevölkerung und es potenziert sich um ein Vielfaches, wenn ich jemanden habe, der eine schwere Depression hat und zusätzlich noch eine Komorbidität in Form von Abhängigkeitserkrankungen hat. Da geht es wirklich um ein Vielfaches, dass dieser Mensch, den ich dann vielleicht in der Notaufnahme sehe, in einem hohen Risiko sich befindet. Und ganz pragmatisch für die Kollegen, die vielleicht fachfremd sind, zur eigenen Sicherheit, die vorgenannten Punkte, die ich jetzt so im Schnellen mal so überflogen habe, gibt es auch sehr gut im Internet runterzuladen, nämlich es gibt im Deutschen übersetzt eine globale pflegerische Einschätzung hinsichtlich des Suizidrisikos. Das ist ein Fremdbeurteilungsbogen, schönes Instrument zur Risikoeinschätzung von Suizidalität, hat 16 Items. Man kann einen Score um die 28 erreichen, das wäre der Maximalwert. Und hier können wir entsprechend des Scores, den der Patient aufgrund unserer eigenen Fremdbeurteilung erhält, eine Einstufung machen hinsichtlich mäßiges, geringes Risiko bis hin zu einem sehr, sehr hohen Risiko.
Wie heißt dieser Score?
Ne? Im Englischen heißt, der ist aus dem Englischen übersetzt, Nurses Global Assessment of Suicide Risk. Kann man kostenlos im Internet downloaden und für Kollegen, die fachfremd sind, diese Items sind einfach ein gutes Raster, das man abarbeiten kann. Nichtsdestotrotz ein bisschen Erfahrung und auch vielleicht mit dem entsprechenden Setting kann man den Patienten auch am Ende eines Gesprächs selber fragen. Ja, wie schätzt er sich selber ein? Dass wir sozusagen eine Kombination haben aus Fremdbeurteilung, wenn ich als diensthabender Arzt vor dem Patienten stehe, okay, der Patient hat unter Umständen ein mittleres Risiko oder doch ein sehr, sehr hohes Risiko und der Patient stuft sich selber vielleicht so und so ein, ja, analog zur visuellen Schmerzskala, nur so als Idee. Nichtsdestotrotz, wenn die eigene Einschätzung als diensthabender Arzt dann vorliegt, dieser Patient befindet sich in einem hohen Risiko und wirklich ganz sprichwörtlich befindet sich dieser Patient in Lebensgefahr. Wenn ich nichts mache, wenn ich nicht interveniere, muss ich, wenn ich eine Risikoeinschätzung durchgeführt habe, auch eine entsprechende Konsequenz folgen lassen. Ja, eine entsprechende Intervention, natürlich bedarfsadaptiert, je nach Risikoeinschätzung.
Ja. Und das wäre ja im ungünstigsten Fall oder ja im schlimmsten Fall dann auch die Unterbringung des Patienten gegen seinen Willen, ne? Nach PsychKG, ja.
In der Regel ist das wäre die Ultima Ratio, wenn ich sozusagen gegen den Willen des Patienten dann unter Umständen die Gefahr sehe, in diesem Fall dann die Eigengefahr oder Eigengefährdung, die akute, In der Regel ist aber meine klinische Erfahrung, dass die Patienten, und das ist auch nochmal so ein, für mich eine ganz wichtige Message, gerade für die Kollegen, die so in der Hektik der großen Notaufnahmen dann ihre Patienten sehen, aktiv ansprechen, ja. Natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber vielleicht sich so einen eigenen Algorithmus oder Fragekatalog zusammenstellen. Da reichen 4 oder 5 Fragen, wenn man wirklich offen, wertfrei, empathisch auf den Patienten zugeht und natürlich auch möglichst dann einen Rahmen geschafft haben, dass man mal in einen ruhigen Raum geht und nicht ein ständiges Rein- und Rausgehen ist. Klar ansprechen, der Patient wird sich nicht suizidieren und man riskiert nicht eine entsprechende Handlung, nur weil man es anspricht. In der Regel sind die Patienten entlastet, weil man wahrgenommen wird. Ja, der Patient hat das Gefühl, man wird wahrgenommen. Gerade wenn man auch mit der Herangehensweise, ich gehe wertfrei daran, ich gehe wirklich offen in das Gespräch und gebe dem Patienten die Zeit, sich mitzuteilen. Mhm. Ja, und in der Regel ist das so, dass die Patienten eher entlastet sind, wenn es dann zur Krisenintervention kommt. Aber auch da nochmal, das Angebot der Intervention, die ich auswähle, in der Regel ja gemeinsam mit dem Patienten, kann, wenn das ein niedriges Risiko ist, wirklich mit Einbindung der Angehörigen im Rahmen eines supportiven, entlastenden Gesprächskontaktes bis hin natürlich das, was du gerade schon erwähnt hast, der Ultima Ratio, der notfallmäßigen Aufnahme gegen den Willen. Hm. Und dann greift natürlich das Züchter-G. Ja. Hm.
Du hast gerade schon angesprochen, Einbindung der Angehörigen. Welche medikamentösen Möglichkeiten und nicht medikamentösen Möglichkeiten in so einer suizidalen Krise empfindest du als hilfreich oder würdest du als hilfreich empfehlen?
Also regelhaft setze ich schon ein Lorazepam. Das ist so das klassische Präparat. Die Dosis liegt so zwischen 1 Milligramm bis 2,5 Milligramm, je nach Akuität. Mhm. In der Regel habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, aber auch da immer wieder. Es ist ein Mix aus medikamentösen und nicht medikamentösen Elementen im Alltag der Versorgung der Patienten.
In meiner Erfahrung gibt es immer wieder Patienten, wo man das Gefühl hat, mit denen kommt man nicht in Kontakt. Die kann man nicht erreichen, die kann man vielleicht auch nicht durchblicken. Was ist dein Rat dann an den klinisch tätigen Kollegen in der Notfallambulanz, der jetzt nicht viel Erfahrung hat mit solchen Situationen?
Auch da greift natürlich wieder als zentraler diagnostischer Baustein der psychopathologische Befund. Natürlich ist es jetzt nicht die Aufgabe des chirurgischen Kollegen oder internistischen Kollegen, da einen großen psychopathologischen Befund zu erheben. In der Regel ist auch da gar nicht die Expertise und die klinische Erfahrung da vorhanden, muss auch gar nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich den Eindruck habe, hier ist jemand schwerst depressiv, der schwingt gar nicht mehr mit, wenn ich da freundlich in die Situation komme, äußert Hoffnungslosigkeit und äußert vielleicht auch Suizidabsichten, immer ernst nehmen. Auch da wieder ähnlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ansprechen löst nicht den Suizid aus, entlastet in der Regel. Und genauso der andere Spruch gilt da auch. Hunde, die bellen, beißen nicht, gilt hier nicht. Mhm. Ja, sondern immer ernst nehmen. Wir wissen aus Nachuntersuchungen von Suiziden, erfolgreichen Suiziden, dass in der Regel 4 Wochen vor dem Suizid der Hausarzt ausbesucht wurde. Und je nach Studienlage sogar auch Notaufnahmen aufgesucht wurden. Also das muss man schon ernst nehmen. Wenn man das Gefühl hat, wenn man selber irgendwie ein mulmiges Gefühl hat, immer, wie immer in der Medizin, auf sein Gefühl verlassen und sagen, hier muss ich noch mal neu gucken. Und gerade natürlich, wenn Symptome vorliegen, wie eine schwere, zum Beispiel wahnhafte Symptomatik, mit Verfolgungsbedrohungserleben, mit auch entsprechender Dynamik in dem Erleben. Das heißt, dass die Patienten Anspannungszustände haben, Ängste, Bedrohungserleben. Und aus diesem Anspannungszustand können natürlich solche Suizidhandlungen resultieren oder hervorgehen, weil keine andere Alternative im Erleben gesehen wird. Ja, und da kommen wir natürlich mit ins Spiel und zu sagen, okay, hier die müssen wir erreichen. Was wir auch wissen, in der Regel ist das so von Entschlussfindung. Ja, das heißt, wenn ein Betroffener sich entschieden hat, einen Suizid zu begehen, folgt die Handlung in der Regel zwischen 24 Stunden bis 48 Stunden danach. Manchmal hat man so das Erleben, das ist auch so rückblickend aus meiner klinischen Erfahrung der letzten Jahre, wenn man dann Suizidversuche nochmal neu reevaluiert, Es gab wirklich diese Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich wirken die Patienten gelöst, entlastet, sind ganz anders im Kontakt. Und eigentlich haben die sich hier aufgrund eines kritischen Lebensereignisses stationär befunden. Oder haben vorher massive Anspannungszustände mit Suizidäußerungen gezeigt. Also da sollten auch Red Flags hochgehen. Mhm. Ja, das ist dann nochmal unter Umständen ein indirekter Hinweis. Da müssen wir nochmal aktiv intervenieren und den Patienten nochmal wieder versuchen zu erreichen.
Und natürlich im Zweifel dann auch die psychiatrischen Kollegen dazuholen, wenn man die Möglichkeit hat, beziehungsweise dann die Verlegung des Patienten in die psychiatrische Klinik.
Genau. Ja. Auch da ganz wichtiger Punkt. Ja, entweder das psychiatrische Konsil, wenn man das Angebot hat in der Notaufnahme, in der jeweiligen, dass man die Expertise hinzuziehen kann, der neurologischen oder psychiatrischen Kollegen. Oder dann natürlich, wenn es keine Aufnahmeindikation gibt, somatisch niederschwellig verlegen und dann die Expertise mit ins Boot holen der entsprechenden versorgenden Fachabteilung, psychiatrischen oder Fachklinik. Suizidalität, wir hatten ja darüber gesprochen, je nach Setting spielt für den klinisch tätigen Arzt in der Regel immer mal wieder eine Rolle und für den notarzttätigen Kollegen eine nicht unerhebliche Rolle. Wir haben eine Essener Studie vor einigen Jahren durchgeführt. Wir haben uns angesehen für das gesamte Stadtgebiet in Essen, wie sieht für ein gesamtes Behandlungsjahr der Anteil der psychiatrischen Notfälle aus am Gesamtaufkommen aller Notfallindikationen für die Notärzte in Essen. Und innerhalb des psychiatrischen Diagnosespektrums der Notfälle folgt nach Intoxikation, Mischintoxikation schon der Suizidversuch. Der gehört zu den Top 3. Also das zeigt nochmal, auch epidemiologisch an harten Zahlen, das hat eine ganz, ganz hohe Relevanz für den Alltag, für uns, für alle.
Nochmal ganz einfach aus Interesse gefragt, kennst du eigentlich dementsprechend Schulungsprogramme für Notärzte, was das betrifft? Also ich kann mir vorstellen, dass das für den chirurgischen oder internistischen Notarzt extrem schwierig ist, das einzuschätzen.
Ganz heißes Thema, wenn man sich das Curriculum anguckt für die Zusatzbezeichnung Notarzt. Ganz, ganz spannendes Thema, gerade auch, wenn man den Stundenanteil sich anguckt. Psychiatrie ist trotz der hohen Relevanz in der Versorgung sehr unterrepräsentiert. Ich glaube, es sind aktuell 2 oder 3 Stunden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das aktuelle Curriculum aussieht. Das wird kurz angerissen. Es gibt einzelne Kollegen, das weiß ich aus meiner Tätigkeit im Fachreferat für Notfallpsychiatrie, die dann immer mal wieder Angebote für Notärzte ganz gezielt anbieten, der psychiatrische Notfall, und da ganz spannend Videokasuistiken analysieren. Gerade einfach, dass man auch ein Gefühl entwickelt, was kommt da auf mich zu? Ja, wenn man das weiterspinnt, wird perspektivisch vielleicht dann irgendwann die Notärzte werden dann sitzen mit ihrer virtuellen Brille und dann die einzelnen Fallbeispiele durchgehen und die Erlernten, da geht's ja ganz viel um sprechende Medizin und verbale Intervention, wie hole ich den Patienten mit ins Boot, ja, und deeskalierend halt auch die Gesprächsführung gestalte. Das ist natürlich schön zu üben. Da gibt's heute schon auch erste Projekte an der Ruhr-Universität Bochum bei Professor Juckel, der hat's aber jetzt vom Schwerpunkt her auf die Medizinstudenten in ihrer Ausbildung. Da gibt's sozusagen virtuelle Trainingseinheiten zur Gesprächsführung oder Anamneseerhebung, beziehungsweise zur Erhebung des psychopathologischen Befundes. Aber wenn man das durchdekliniert, wäre perspektivisch, und ich glaube, das wird kommen, auch das als Lerntool für angehende Notärzte natürlich sehr, sehr elegant, weil ich weiß, ich kann Situationen simulieren. 50% der Einsätze finden ja in der Häuslichkeit statt von Notärzten. Das wissen wir aus epidemiologischen Untersuchungen. Dann ein großer Teil im öffentlichen Raum. Das kann man alles sehr, sehr schön simulieren in einer virtuellen Realität und eine hohe Realitätsnähe damit auch herstellen. Also das ist sehr, sehr spannend, was da noch so in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, auch an Ausbildung. Und was mir Kollegen schon so berichten, die diese Fortbildungsveranstaltungen anbieten, für zum Beispiel Notfallpsychiatrie, ist immer sehr gerne besucht von Notärzten. Ja, weil die neben den internistischen Notfällen kommen die chirurgisch, sprich traumatischen Notfälle schon häufig. Der psychiatrische Notfall an dritter Stelle.
je nach Region und Versorgungslandschaft. Also der gehört auch da zu den Top 3. Das ist kein exotisches Fach wie HNO oder ich sage jetzt einfach mal ja, andere kleine Fächer. Ich bin da mal so frei. Also auch da hohe Relevanz.
Heribert, ich danke dir für deine Zeit und für deine spannenden Ausführungen. Ich freue mich schon auf das nächste Interview mit dir.
Gerne.
Und bis dahin alles Gute.
Dankeschön, dir auch.
Ciao. Zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar hoffen wir natürlich als allererstes, dass ihr alle gesund bleibt und wünschen euch viel Kraft für die aktuelle Corona-Krise. Ansonsten wäre es super nett, wenn ihr unser Projekt teilen könntet mit euren Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem, wenn ihr uns bewerten könntet bei Apple Podcasts, damit andere Kolleginnen und Kollegen auf unser Projekt aufmerksam werden. Wir sind auf ziemlich allen Podcast-Plattformen präsent, zudem auch bei YouTube. Und im Social-Media-Bereich findet ihr Informationen zu uns eigentlich auch überall, nämlich bei Facebook, bei Instagram und bei LinkedIn. Schaut auch gerne auf unserer Internetseite vorbei und abonniert unseren Newsletter. Jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.